Es ist Freitag, der 12. Juni 26. Sie hören Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme. Im politischen Berlin war Sitzungswoche. Aber nicht nur die Bundestagsabgeordneten haben sich im Reichstag versammelt, auch das Jugendparlament war zu Gast. Die Parteien hatten junge Leute eingeladen, die selbst Parlament und Demokratie spielen konnten. Eigentlich eine gute Idee und häufig praktiziertes Modell. In diesem Jahr kam es aber zu Eklats unter den Jugendlichen. Junge Teilnehmer, die von der AfD eingeladen wurden, wurden beschuldigt und beschuldigten ihrerseits andere Teilnehmer, sie ausgegrenzt zu haben. In diesem Kontext meldete sich auch die Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag zu Wort.
Was glauben Sie eigentlich, wie viel Gewalt ich schon erlebt habe von der anderen Seite, wie wir drangsaliert werden? Wir laufen alltäglich Gefahr, überrannt zu werden, angegriffen zu werden, weil das ganze Klima komplett verroht ist. Und ich verbitte mir eine weitere Eskalation in diesen Fragestellungen.
Sagt Alice Weidel. Um politische Gewalt geht es auch in einer speziellen Kriminalitätsstatistik, die Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in dieser Woche vorgestellt hat. Der CSU-Politiker sieht eine wachsende Gefahr von rechts. Darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Um die politische Deutungshoheit geht es auch im Gespräch mit Rechtsanwalt Carsten Brennecke. Sein Mandant wurde als Rechtsextremist bezeichnet und hat sich gegen einen entsprechenden Recherchebeitrag gewehrt. Mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Rechtsprechung neue Weichen für den Journalismus gestellt. Zu Gast ist auch gleich der Politikwissenschaftler Professor Christian Stecker. Mit ihm blicken wir auf Alternativen zur Brandmauer und auf Koalitionsmöglichkeiten in Deutschland und den Bundesländern. Was bedeutet die strategische Sackgasse für CDU und CSU? Silke Hasselmann kommentiert die aktuelle Patriotismusdebatte und das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Ende der 90er Jahre wurde in der europäischen Politik etwas erfunden, das als neue Mitte in die Geschichte einging. Einen ersten großen Erfolg erzielte Tony Blair damit in Großbritannien, ihm folgte dann Bundeskanzler Gerhard Schröder in Deutschland. Daraus leitet man ab, dass Mehrheiten vor allem in der politischen Mitte zu finden sind. Zur Meisterschaft brachte dieses Prinzip dann Angela Merkel. Mit Umfragen und Analysen lotete sie während ihrer fast 16-jährigen Kanzlerschaft immer wieder aus, in welche Richtung sie gehen sollte und wie weit sie dabei gehen kann. So sicherte sich Merkel ihre Macht. Womit die Strategen vermutlich nicht gerechnet haben, ist die AfD. Die ist mittlerweile in einigen Bundesländern eine dominante Volkspartei geworden. Wie können überhaupt Mehrheiten gegen die AfD organisiert werden? Wie geht's weiter mit der Brandmauer? Dazu begrüßen wir jetzt den Politikwissenschaftler Professor Christian Stecker. Er lehrt an der TU Darmstadt mit dem Fokus auf das politische System in Deutschland und er vergleicht politische Systeme. Herr Professor Stecker, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
50 Jahre zurück, da gab es in der BRD drei relevante Parteien, SPD, Union und FDP. In der vergangenen Legislatur saßen am Ende 7 Parteien im Bundestag. Wie blicken Sie als Politikwissenschaftler auf diese Entwicklung?
Ja, Sie haben den großen Zeithorizont angesprochen und dass in diesem Zeithorizont große Veränderungen stattgefunden haben. Also wir haben einfach eine gesellschaftliche Differenzierung von Interessen gehabt, die sich dann eben darin bündelten, dass die Wählerinnen und Wähler eben nicht nur FDP, Union und SPD ansprechend finden, sondern viel mehr Parteien. Und damit ist dann auch die Herausforderung verbunden, dass man aus diesen vielfältigen Parteien ja nun irgendwie Mehrheiten bilden muss, wie auch vor 50 Jahren, aber dass das heute deutlich komplizierter geworden ist und dass man aber, und das ist eigentlich auch mein Argument, man trotzdem an diesem Prinzip von Koalitionsdisziplin, von Koalitionszwang festhält, was man vor Jahrzehnten erfunden hat, genau genommen von Konrad Adenauer. Und dieses Prinzip passt heute eben nicht mehr zu dieser Republik, wo die Mehrheiten eben in jeweiligen Themen zwischen unterschiedlichen Parteien wohnen.
Wenn wir jetzt mal ein Wahlergebnis von 40% für die CDU, ich sage jetzt einfach mal 1974 hatten oder 1986. Ist das dann dasselbe, wie wenn CDU und AfD heute gemeinsam 40% haben? Also während die Union damals eben alle Flügel bei sich gebündelt hat, gibt es diese Flügel in der Union jetzt nicht. Und der Flügel heißt jetzt eigentlich AfD.
Ja, das ist genau der große Unterschied. Also die Union hat sich unter Angela Merkel weit in die Mitte verschoben. Und es gab auch eine Zeit, da hat man das als strategisch besonders klug gefeiert, dass das Aufkommen der AfD auch noch besonders glaubwürdig machen würde, dass die Union jetzt in die Mitte gerückt hat und quasi rot-grüne strukturelle Mehrheiten verhindern kann. Wir wissen, was daraus geworden ist. Die AfD ist immer weiter gewachsen, weil sie ganz normal, wie das auch ein demokratisches Parteiensystem vorsieht, die Repräsentationslücke gefüllt hat, die die Union unter Angela Merkel aufgetan hat, vor allen Dingen in der Migrations- und Integrationspolitik, aber auch in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen. Und da wohnen eben jetzt die Wählerinnen und Wähler, die was anderes wollen als die heutige Union. Interessanterweise lebt ja Friedrich Merz mit dem Problem, dass er eigentlich die Union wieder in diese Repräsentationslücke schieben möchte. Aber da ist jetzt schon jemand, da ist die AfD. Und deswegen sind diese Mehrheiten, die es früher für die Union gab, jetzt nicht einfach nur die zu addierenden Stimmen von Union und AfD, sondern es sind eben zwei unterschiedliche Parteien, die unmittelbar benachbarte Konkurrenten sind. Und deswegen ist es das große Dilemma der Union, diese verlorenen Mehrheiten wieder erlangen zu wollen, aber das ohne die AfD eben nicht hinzubekommen.
Auf Bundesebene ist es jetzt ohne die AfD noch gelungen. Da gibt es auch aktuell noch Optionen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt steht die AfD in Umfragen bei über 40% und in Sachsen-Anhalt wird im September gewählt. Welche Optionen gibt es nach der Wahl in Sachsen-Anhalt?
Naja, zunächst mal ist bemerkenswert, dass sich die Union auf diese äußerst riskante Strategie festgelegt hat, das Anti-AfD-Lager anführen zu wollen. Nichts anderes steckt ja in dieser Strategie und man versucht das so ein bisschen zu verklausulieren, dass man ja keine Linken dann wird am Kabinettstisch sitzen haben, aber jeder Wähler, der auch nur halbwegs Politik aus dem Augenwinkel verfolgt, weiß, worauf es hinausläuft. Und diese Strategie an sich kann schon schiefgehen, nämlich in dem Sinne, dass sie die Erzählung der AfD ja bestätigt, dass es da einfach nur ein großes Allparteienkartell gegen die AfD gibt, was in sich kaum noch sich differenzieren kann. Und das kann am Ende eben dazu führen, dass die AfD durchaus eine absolute Sitzmehrheit gewinnt, wenn zum Beispiel SPD, BSW und Grüne und auch FDP schon eine beträchtliche Anzahl von Stimmen, aber eben unterhalb der 5%-Hürde gewinnen und rausfliegen, dann reichen auch 43% für die absolute Sitzmehrheit. Und dann wäre das Spiel sozusagen zu Ende. Ulrich Siegmund wird Ministerpräsident einer absoluten AfD-Mehrheit, die aus meiner Sicht vor allen Dingen auch ein Artefakt dann der Unzufriedenheit mit den Etablierten ist. Und dann gibt es noch ganz wilde Räuberpistolen, ne, dass dann es ganz knapp nicht für eine absolute Sitzmehrheit der AfD reicht, dass die aber dann noch zu Wege gebracht wird, weil frustrierte Unionsabgeordnete vom rechtskonservativen Flügel ihre Mandate einfach mitnehmen. Wir können uns eine Hängepartie vorstellen, dass Sven Schulze natürlich erstmal geschäftsführend im Amt bleibt und man irgendwie auf bessere Zeiten hofft und es dann vielleicht irgendwie Neuwahlen gibt. Aber es gibt keinerlei konstruktiven Angang, mit dieser Situation umzugehen und zu sagen, vielleicht müssen wir mal was Neues ausprobieren.
Es gibt ja bereits den Versuch, Minderheitsregierung aufzubauen. So wird ja auch schon regiert in Thüringen. Mario Vogt hat keine stabile Mehrheit. In Sachsen, Michael Kretschmer hat keine Mehrheit. Ist das die Zukunft?
Gut gemachte Minderheitsregierungen wären die Zukunft. Die Minderheitsregierungen, die in Deutschland praktiziert werden, sind eigentlich das verquere Festhalten am Alten. Und man behandelt sie so, als wären sie eine Anomalie auf der Suche nach der Koalitionsmehrheit. Aber die Koalitionsmehrheit ist verloren. Und vor allen Dingen die Union verliert sich bei dieser Suche, das sieht man auch schön in Sachsen, auf die Idee zu kommen, eine SPD mit in eine Minderheitskoalition zu nehmen, zeigt, dass man sozusagen so abergläubisch an diesem Koalitionsformat festhält. Mit der SPD an Bord kann die CDU noch schwere Mehrheiten nach rechts bilden. Die Union müsste in der Lage sein, und das sehen ja dann auch skandinavische Minderheitsregierungen vor, sowohl nach rechts als auch nach links mehrheitsfähig zu sein. Ob dann links oder rechts mitspielt, ist eine andere Frage. Aber nicht mitspielen in einem Land, was von Krisen gebeutelt ist, ist auch gar nicht so einfach. Und viele Wählerinnen und Wähler, sowohl von links als auch von rechts, haben auch eine gewisse Konstruktivitätserwartung. Und wenn man diese Konstruktivitätserwartung als Union ansprechen kann und testen kann, dann hätte das durchaus Aussicht auf Erfolg.
Wir haben da jetzt ein großes Potenzial an Wählern, die sagen, irgendwie konservativ, irgendwie Mitte-Rechts wollen wir eigentlich schon sein. Die Union sucht immer bei SPD, bei den Grünen und lässt sich dann auch noch irgendwie unterstützen von der Partei Die Linke. In Berlin wird dann ein kontroverser Genderbeauftragter eingestellt, der danach dann auch Front gegen die CDU macht. Die Wähler sehen das und kommen doch dann nicht auf die Idee, die CDU zu wählen. Wo soll denn die AfD noch enden? Bei über 50%?
Ja, also das ist genau die riskante Strategie der Union, die ja letztlich einseitig die Unvereinbarkeitsbeschlüsse jetzt nach links aufgekündigt hat, auch wenn sie das so ein bisschen verdruckst. Das ist aber jedem offensichtlich, weil es gar nicht anders geht. Und dieses Spiel kann eben schiefgehen, weil das die AfD hinter der Brandmauer erst zu absoluten Mehrheiten treibt. Aus meiner Sicht kann die AfD hinter der Brandmauer ja mit der Fantasie spielen, eine konstruktive Kraft zu sein. Wir bekommen auch gar nicht mit, wie zerstritten die über ganz viele Themen ist, was man genau für Migration möchte, wie man es mit der Wehrpflicht hält, wie man es mit Trump und Putin hält. All das spielt hinter der Brandmauer keine Rolle. Da wächst sie und die Union regiert sich vor der Brandmauer kaputt und bildet sich eventuell ein, dass sie irgendwie diesen prekären Zustand als hegemoniale Kraft in dem Anti-AfD-Lager irgendwie überlebt. Das kann funktionieren, aber sonderlich gut tut es der Union offensichtlich nicht. Und Sie haben auch das große Problem angesprochen, ne? Die einseitige Aufkündigung nach links ist damit verbunden, dass natürlich auch die Linkspartei sozusagen ein Moving Target ist. Also in Berlin entwickelt sie sich doch deutlich weg von der pragmatischen Ramelow-Linke, mit der man sich vielleicht eine Zusammenarbeit durchaus vorstellen könnte. Ich würde halt sagen, im Koalitionskorsett ist das Dilemma der Union sowieso nicht auflösbar. Rollt sie nach links und rollt sie nach rechts in Koalition, wird das sie zerreißen. Dazu hat sie selber auch beigetragen, dass die Polarisierung so hoch ist. Sie hat aus meiner Sicht ein strategisches Interesse daran, dieses Spiel zu überführen in eine thematische Auseinandersetzung mit links und rechts.
Kanzler Merz betont immer wieder, dass unter ihm die Brandmauer nicht angetastet wird. Entweder gefragt oder auch ungefragt. Und neulich gab es ja eben diesen Vergleich der AfD letzten Endes mit der NSDAP. Er hat gesagt, die AfD möchte zurück in die Zeit vor Adenauer und in die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte. Wer in der Union sollte sich denn trauen, diese Brandmauer zu überspringen? Sehen Sie da irgendwen, der in Frage kommt?
Also ich nehme wahr, dass viele in der Union differenzierter über diese Brandmauer nachdenken und auch über die demokratietheoretische Problematik, dass man damit viele Wählerinnen und Wähler ausschließt, die früher mal die eigenen waren und dass man sie auch stigmatisiert. Also Merz ist ja ganz offensichtlich sehr, sehr, sehr weit über das Ziel hinausgeschossen, wenn er die AfD sozusagen in der Tradition des Holocausts darstellt. Aber Merz hat sich ohne größere Not dermaßen an dieses Konzept der Brandmauer gekettet und auch an diese Koalition mit der SPD, dass er entweder mit ihr untergehen wird oder ganz knapp damit überleben wird. Und wenn er damit untergeht, werden wir diese Stimmen auch vernehmen, die in der Union da anders drüber nachdenken. Jetzt können die sich nicht so richtig zeigen, weil diese Brandmauer auch so enorm aufgeladen und polarisiert ist und weil man natürlich auch als Königsmörder wahrgenommen werden würde, wenn man jetzt das in Frage stellt, woran sich Friedrich Merz gekettet hat.
Es gäbe da ja doch noch eine Lösung, und zwar das Parteiverbot. Wird es nochmal einen Versuch geben, die AfD zu verbieten?
Naja, ich würde sagen, wenn man den Text ernst meint, den Merz spricht, dann müsste er sofort sich darum bemühen, das Verbotsverfahren anzustrengen. Also wenn man die AfD in der Tradition der NSDAP und des Holocaust sieht, dann hätte er schon vorgestern beim Bundesverfassungsgericht namens der Bundesregierung sein sollen und die SPD hätte da ja auch nichts dagegen. Also da sehe ich schon mal eine gewisse Widersprüchlichkeit, dass er das nicht tut. Ich selbst halte das Verbot für überhaupt nicht realistisch. Also so nehme ich zumindest auch den verfassungspolitischen Diskurs wahr, dass es das Material überhaupt nicht hergibt und dass es diese Partei überhaupt nicht hergibt. Und ich halte es auch für ein enormes demokratietheoretisches Problem, eine Partei verbieten zu wollen, das im Diskurs zu halten, auch als eigenes Mobilisierungsthema, was viele linke Parteien aus meiner Sicht machen, die inzwischen in Sachsen-Anhalt 40% oder mehr der Wählerinnen und Wähler einsammeln. Was sagt man denn diesen Menschen, die früher SPD, Union oder auch Linke gewählt haben, dass das jetzt alles irgendwie Antidemokraten sind? Also natürlich muss man sich kritisch mit der AfD auseinandersetzen und auch in den Reihen der AfD gibt es allerlei Leute, die wahrscheinlich Antipluralisten sind und die es mit Menschenrechten nicht so genau nehmen und die differenzieren zwischen deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgern mit Migrationshintergrund. Aber soweit ich das einschätzen kann von außen, ist das nicht mehrheitsfähig. Und man muss realistischerweise sich damit auseinandersetzen, was in dieser Partei mehrheitsfähig ist und diese Partei eben auch thematisch konfrontieren und sich nicht in Verbotsdebatten verlieren.
Anfang Juli ist Bundesparteitag der AfD in Erfurt. Bereits jetzt formiert sich aber schon Protest dagegen. Das wird koordiniert vom Bündnis Widersetzen. Und Vertreter von Widersetzen sagen dann, dass sie das Parteiverbot selber umsetzen werden. Ist das eine polemische Aussage oder ist das bereits verfassungsfeindlicher Extremismus?
Naja, das ist auf alle Fälle eine Anmaßung und es ist tatsächlich in dem Sinne verfassungswidrig, dass das Grundgesetz ja das Parteienprivileg kennt. Unsere Idee ist, dass wir die Konflikte, die wir als Bevölkerung haben, organisatorisch in Parteien austragen und dass wir auch unbedingt diese Parteien brauchen, um Beteiligung in so einer großen Gesellschaft sicherzustellen. Und deswegen ist es geboten, dass diese Parteien sich treffen können und debattieren können, wofür sie stehen, was für Strategien sie verfolgen. Und wenn man das verhindert, dann sind das Verhinderungsblockaden eines verfassungsmäßigen Privilegs für Parteien.
Wenn das Extremismus ist, was ist denn dann mit der Gewerkschaft Verdi oder auch mit Bündnis 90 Die Grünen, vermeintlich gemäßigte Kräfte, die sich aber daran auch beteiligen wollen, an diesen Protesten? Sind sie dann auch Teil des politischen Extremismus?
Na, darauf will ich mich quasi nicht festlegen. Da würde ich jetzt wirklich gerne in die Details gucken. Also es ist natürlich völlig okay, neben, vor und hinter der Halle, wo sich die AfD trifft, gegen die AfD zu demonstrieren. Aber der Protest darf nicht darauf angelegt sein, dieses Treffen und diesen Parteitag überhaupt zu verhindern bzw. massiv zu beeinträchtigen. Und das steht keiner demokratischen Partei gut zu Gesicht, das nicht auch klar und deutlich zu sagen, dass sich Parteien organisieren und treffen dürfen und dass man gegen diese Parteien demonstrieren darf, ohne sie aber in der Ausübung ihrer politischen Tätigkeit zu behindern.
Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, emeritiert TU Dresden, hat neulich mal wieder aufgezählt, was die etablierten Parteien alles tun, um eine Teilhabe der AfD zu verhindern. Jetzt sprechen wir gerade über die Verhinderung von Parteitagen. Wenn die Demokratie mit undemokratischen Methoden verteidigt wird, ist sie da noch eine Demokratie?
Naja, wir bewegen uns da schon in die Richtung des paradoxen Demokratieschutz durch Demokratieminderung. Das, was in den Parlamenten jetzt passiert ist, ist zum Teil, wenn man es scharf mehrheitsdemokratisch denkt, völlig legitim, dass man irgendwie Geschäftsordnungen auch ändert, um Institutionen, Obstruktion sozusagen zu verhindern, was die AfD ja durchaus auch gezeigt hat, dass sie dazu in der Lage ist, wie in Thüringen. Also das kann man schon machen, aber es ist außerhalb der parlamentarischen Tradition der Bundesrepublik, wo man eigentlich sagt, dass man zumindest die Verfahren, wie man Konflikte behandelt, im prozeduralen Konsens erledigt. In Rheinland-Pfalz hat man das ein Stück weit auch unterlaufen, ja, weil man mit eigentlich einer abgewählten Parlamentsmehrheit da noch die Verfassung geändert hat. Also es war nochmal viel problematischer als das, was jetzt zuletzt in Sachsen-Anhalt passiert ist. Und in der Tat überschreitet man dann auch wirklich die Grenze zur offenen Verfassungswidrigkeit, wenn man die Parteien wie die AfD daran hindern möchte, ihr Parteisein sozusagen auszuüben. Das große Versagen heutiger Eliten, und damit meine ich durchaus auch die Eliten innerhalb der AfD, ist, dass sie eigentlich aus einer gar nicht so stark polarisierten Gesellschaft, also wir sind uns in vielen Themen eigentlich relativ einig, eine ganz enorme Polarisierung um diese Brandmauer erzeugt haben. Also davor sozusagen die Volksverräter, dahinter die Demokratiefeinde. Und das hat viele inhaltliche Konflikte in der Freund-Feind-Stellung überführt, die keiner Demokratie gut tut und die sehr stark an uns zerrt. Und wohin das führen kann, das sehen wir in den USA. Und ich hoffe doch sehr stark, dass die politischen Eliten zur Besinnung kommen und uns irgendwie als Gesellschaft auch eine Mediation verpassen.
In Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird im September gewählt. Nach aktuellen Umfragen könnte die AfD deutlich zulegen. Gerade in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird die Koalitionsfindung dann problematisch. Wir sprachen mit dem Politikwissenschaftler Christian Stecker. Vielen Dank.
Sehr gern.
Antifa scheitert vor dem Bundesgerichtshof. So berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Dienstag. Laut FAZ unterlag ein Recherchekollektiv der Antifa gegen einen sächsischen Unternehmer. Damit endet in dritter Instanz ein jahrelanger Rechtsstreit zugunsten des Bauunternehmers. Eine unvollständige Berichterstattung ist wie eine Unwahrheit zu behandeln, lesen wir da. Diese höchstrichterliche Entscheidung kann Konsequenzen für den gesamten Journalismus haben. Müssen Artikel künftig anders geschrieben werden? Müssen alte Artikel sogar umgeschrieben werden? Das besprechen wir mit dem Rechtsanwalt, der das Urteil für seinen Mandanten mit erstritten hat. Wir begrüßen Dr. Carsten Brennecke von der Kanzlei Höcker Rechtsanwälte in Köln. Herr Brennecke, guten Tag.
Hallo, guten Tag aus Köln.
Zunächst zu diesem konkreten Fall. Können Sie den Eindruck der FAZ, dass es sich um ein Antifa-Recherche-Kollektiv gehandelt hat, bestätigen?
Ja, also letztlich geht es um den Verein VVN-BDA. Und der ist jedenfalls hinsichtlich seiner Kommunikation und Ausrichtung sicherlich sowas wie die Antifa. Also man kann sagen, linksextrem bis linksradikal einseitig damit befasst, vermeintliche oder tatsächliche Rechtsextreme zu enttarnen und dazu zu publizieren.
Was hat dieses Recherchekollektiv in Bezug auf Ihren Mandanten falsch gemacht?
Das Recherchekollektiv hat erstmal dem Mandanten einen sehr prägnanten Sticker aufgeklebt, hat den nämlich als rechtsextrem bezeichnet, was für einen Bauunternehmer natürlich äußerst abträglich ist. Und hat dann versucht, die These, ich sage mal einseitig, dadurch zu munitionieren, dass man sich nur einzelne Tatsachen rausgesucht hat aus dem Lebensbild des Mandanten, die vielleicht auf diese steile These, er sei rechtsextrem, einzahlen. Und all das, was dagegen spricht, das hat man ganz einfach weggelassen und somit bewusst unvollständig ein Bild gezeichnet bzw. verzerrt.
Man hat zusammengetragen, er hat eine Spende an die AfD gezahlt, er hat einen Fernsehsender finanziell unterstützt, bei dem auch Rechte zu Wort kommen und eine regionale Zeitung. Waren das die drei Punkte?
Genau so ist es. Und alle drei Punkte sind eben halt grob verzerrend aus dem Zusammenhang gerissen.
Welche Voraussetzungen müssen denn nach dem Urteil überhaupt vorliegen, damit journalistische Berichterstattung angreifbar wird?
Also erstmal muss der Journalist über eine bestimmte Person tatsächlich berichten und das in einer Art und Weise, dass der Leser aus den Tatsachen eine Ableitung trifft. Also entweder ausdrücklich, wie in unserem Fall, dass man sagt, ich berichte A, B und C und sage, der ist deshalb rechtsextrem. Das ist aber gar nicht unbedingt zwingend, dass ich dem Leser da das Kopfkino, also die Ableitung vorgebe. Es würde auch ausreichen, wenn ich einfach nur völlig einseitig etwas erzähle, sodass ich quasi eine negative Einordnung dann zu dieser Person aufträgt. Und zweitens müssen dann Tatsachen verschwiegen werden. Also die Presse lässt einfach relevante Punkte weg, obwohl sie die kennt. Dann muss noch etwas dazukommen. Das ist so eine Art Alternativüberlegung, die der BGH anstellt. Wenn also einseitig berichtet wird, zweitens im Kopf des Lesers dann eine negative Einordnung des Betroffenen stattfindet, dann wird überlegt, könnte sich das ändern, wenn man dem Leser auch die weggelassene Information mitgeteilt hätte? Hätte der dann ein günstigeres Bild bekommen? Und wenn das der Fall ist, so der BGH, dann ist die Berichterstattung, diese bewusst unvollständige Darstellung, unzulässig.
Meine Befürchtung ist, dass dieses Urteil aber auch zu einer gewissen Willkür führt. Fangen wir mal an mit der Willkür, dass der Betroffene, in dem Fall Ihr Mandant, aber es kann ja auch ein Politiker sein, sagt, dieser Artikel, der ist jetzt aber ungerecht, weil nicht ausreichend gewürdigt wurde, was ich dazu denke. Sehen Sie diese Gefahr, dass Politiker häufiger klagen werden und dann auf einmal Gerichte entscheiden, was der Journalist schreiben darf?
Die Gefahr sehe ich nicht. Also ich sehe zwar durchaus die Gefahr, dass die Presse künftig mit mehr Prozessen und mehr Inanspruchnahmen konfrontiert ist, aber das dann nur in bestimmten Fällen und aus guten Gründen. Warum ist das so? Die Haftung setzt voraus, dass die Presse, und das ist ganz entscheidend, bewusst unvollständig berichtet. Das heißt, die Presse lässt etwas weg, was sie weiß. Es kann also nicht einfach ein Betroffener ankommen und sagen, die Vorgänge A, B, C habt ihr weggelassen und dann gerät der Journalist direkt in eine Haft und so einfach ist es nicht. Es müssen schon Vorgänge sein, die der Journalist kennt. Und wie kann er sie kennen? Typischerweise ist ja der Betroffene vor einer Berichterstattung zu konfrontieren, anzuhören, der verteidigt sich. Und da darf ich dann als Journalist Bekanntes nicht einfach weglassen. Oder aber ich recherchiere als Journalist natürlich typischerweise, rufe zum Beispiel gängige Informationen wie dessen Webseite auf. Und wenn mir da was auffällt, was eigentlich für meine Berichterstattung relevant ist, dann kann ich das auch nicht weglassen. Also wir haben schon gewisse Voraussetzungen, warum eine gesteigerte Haftung droht. Das wird nicht einfach so aus dem luftleeren Raum geschehen.
Kann der Journalist sich nicht einfach hinstellen und sagen, also das wusste ich jetzt nicht? Also in Ihrem Fall, dass Ihr Mandant auch mal an die CDU gespendet hatte?
Der Journalist kann natürlich sagen, das wusste ich nicht. Das wird aber spätestens dann heikel, wenn es dann in gerichtliches Verfahren geht. Da muss der Journalist natürlich vollständig und wahrheitsgemäß vortragen. Ein Journalist sollte sich gut überlegen, ob er dann da flunkert. Außerdem ist es so, dass der Journalist nicht nur einfach eine Schutzbehauptung vorbringen kann, sondern er muss insoweit substantiiert vortragen, dass er zumindest mal glaubhaft darlegt, warum er das nicht wusste. Einfacher Fall, wenn jetzt wie im Falle des von uns vertretenen Bauunternehmers gewisse Sachen angesprochen werden, zu denen der vielfach auch auf seiner Webseite, auch in der Presse Stellung genommen hat, zum Beispiel eingeordnet hat, dass die AfD-Spende vor langer Zeit erfolgt ist, zu einer Zeit, als noch Lucke dort führend war, von einer Beobachtung keine Rede ist und dass er in fünffacher Höhe die CDU unterstützt und so etwas wirklich überall zu lesen ist, dann gerät der Journalist schon in eine Erklärungsnot, muss schon glaubhaft und plausibel erklären, warum er das nicht im Zuge einer ordnungsgemäßen Recherche gesehen haben möchte. Also die einfache Schutzbehauptung wird den Journalisten nicht immer retten.
Betrifft das alle journalistischen Stilformen? Also es gibt ja die Recherche, es gibt das Nachrichtenstück, es gibt den Kommentar, Satire. Wo gilt das?
Also das gilt ganz sicher in jeder, ich sage mal, nachrichtlichen Darstellung der Presse und da im Übrigen nicht nur für die klassische Presse, sondern ganz sicherlich auch für jedes pressemäßige Erzeugnis, also alles, was so ähnlich ist wie ein Pressebericht. Das betrifft auch NGOs, wie hier diesen linken Verein, den es erwischt hat, ist ja auch keine klassische Presse. Und eine reine Satire wird es nicht betreffen, das ist nämlich keine klassische Presseberichterstattung, wo der Leser irgendwo eine ausgewogene Berichterstattung erwartet. Die Satire zeichnet sich und das aber auch ganz deutlich erkennbar für den Leser dadurch aus, dass hier einseitig polemisch zugespitzt wird, zum Teil das gar nicht ernst gemeint wird. Da hat der Leser schon nicht den Erwartungshorizont, hier werde ich irgendwo ausgewogen und vollständig informiert. Die Satire ist sicherlich ausgenommen und der Kommentar wohl ebenfalls. Jedenfalls dann, wenn er nur ein Meinungsstück ist, nur eine wertende Einordnung ist. Das Besondere in unserem Fall war aber, dass wir eine Einordnung haben, der Mann ist rechtsextrem und das Ganze wurde dann vermeintlich durch Fakten unterfüttert. Nämlich, der hat mal an die AfD gespendet, der hat mal einem Fernsehsender Geld gegeben, wo auch Leute von der AfD zu Wort kamen. Und wenn ich jedenfalls eine solche typisch nachrichtentechnische Verbindung aus Fakten und Ableitung habe, immer dann gelten diese nun gesteigerten Anforderungen der Berichterstattung.
Machen wir mal ein Beispiel. Friedrich Merz ist ein Lügner. Als Journalist könnte ich dann darstellen, er hat gesagt, man muss den Taurus an die Ukraine liefern und Putin ein Ultimatum stellen. Hat er nie gemacht. Er hat gesagt, er wird die Schuldenbremse nicht antasten. Es wird keine Neuverschuldung geben. Hat er dann aber doch gemacht. Und er hat gesagt, er wird die Migration nach Deutschland beenden. Hat aber nicht in dem Ausmaß gemacht. Wenn ich das nur so darstelle, habe ich dann ein Problem, weil ich nicht gesagt habe, dass Merz behauptet, er hat die Schuldenbremse aufgehoben wegen Donald Trump und seinen Zöllen?
Da sehe ich noch nicht den Punkt, dass hier Entscheidendes fehlt. Erstmal ist die Aussage, er sei ein Lügner, eine Meinungsäußerung. Und da brauche ich dann Tatsachengrundlagen, die das Ganze rechtfertigen. Und die, die Sie benannt haben, sind meiner Meinung nach ausreichend. Also man muss jetzt keinem die Gelegenheit geben, sich dann ausführlich zu rechtfertigen. Es genügt die Faktenbasis, dass es Aussagen gibt oder Versprechungen, die er nicht eingehalten hat. Also hier im von ihm gebildeten Fall würde ich sagen, das ist und bleibt zulässig.
Als dieses Urteil dann publik wurde und vor allem ja auch am Mittwoch bei Twitter kommentiert wurde, wirkt es so, dass eine gewisse Blase sich darüber besonders freut. Also sagen wir jetzt mal konservative, oppositionelle Kreise, auch AfD-Kreise. Würden Sie sagen, da gibt es tatsächlich Kreise, die haben Vorteile und welche, die haben Nachteile?
Ich habe aus verschiedenen Richtungen Zustimmung für die Entscheidung gelesen, nicht nur aus der konservativen Richtung. Ein Beispiel, Herr Polenz, der ist natürlich formal noch CDU-Mitglied, aber in seinen Positionen mittlerweile wahrscheinlich eher bei den Grünen als in konservativen CDU-Kreisen zu verorten, der hat auf X geschrieben, na, das wird ja dazu führen, dass das Nachrichtenportal News jetzt in arge Probleme käme. Also, wir sehen, dass die Zustimmung zu der Entscheidung aus verschiedenen Richtungen kommt. Was sicherlich richtig ist, ist, dass gerade auch konservative Kreise das Ganze begrüßt haben. Sicherlich auch auf Basis der Erkenntnis, die ich im Übrigen teile, aufgrund unseres Vorgehens gegen Korrektiv, dass zuletzt insbesondere linke NGOs wie Korrektiv immer wieder sehr einseitige Berichterstattung, wenn man sie überhaupt Berichterstattung nennen möchte, betreiben, die dann, ich sage mal, doch sehr einseitig auch in der Faktendarstellung sind. Und da ist es sicherlich so, dass solche Publikationen durch die neue Rechtsprechung des BGH künftig stärker unter Druck geraten werden.
Abschließend, es gab ja auch eine besondere Würdigung des Begriffs rechtsextrem oder extreme Rechts. Welche Konsequenzen wird das haben?
Dazu gab es letzten Endes keine Einschätzung, die besondere Konsequenzen haben wird. Warum? Der Bundesgerichtshof sagt, und das ist aber auch nichts Neues, dass das grundsätzlich Meinungen sind, auch zulässige Meinungen, und dass man die auch äußern darf. Das heißt, der Begriff jemand ist rechtsextrem, den wird man kaum verbieten können, weil es in Deutschland eben zulässig ist und bleibt, auch völlig absurde Meinungen zu vertreten. Die Schere, die wird da angesetzt bei den Tatsachen, bei der einseitigen Tatsachendarstellung, die hat der Bundesgerichtshof hier verboten.
Der Bundesgerichtshof hat also die Anforderungen an journalistische Berichterstattung präzisiert. Über die Folgen des Urteils sprachen wir mit dem Medienrechtler Carsten Brennecke. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Mehr Gewalt, mehr Polarisierung, mehr Gefahr von rechts. Das ist die allgemeine Lesart der Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität in Deutschland. In dieser Woche hat das Bundeskriminalamt sie mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vorgestellt. Knapp 86.000 Fälle wurden notiert und fast die Hälfte soll auf das rechte Spektrum entfallen. Das ist ein Höchststand von mehr als doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Wie lassen sich diese Zahlen für politische Schlussfolgerungen nutzen? Muss der Kampf gegen rechts jetzt verstärkt werden und die Polarisierung der Gesellschaft bekämpft werden? Da würden sich ja dann ja Programme wie Demokratie leben und die Finanzierung von NGOs anbieten. Unser nächster Gast hat aber eine andere Sichtweise auf die Statistik. Als ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat er Routine in der Betrachtung nüchterner Zahlen und meint, die Schwächen der PMK erkannt zu haben. Ich begrüße Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Golme.
Beginnen wir mit den fast 86.000 Straftaten, die auch auf der Seite des Bundesinnenministeriums da notiert werden. Wie kommt diese Zahl zustande? Welche Aussagekraft hat sie?
Es handelt sich um eine Falldatei und es handelt sich nicht um Delikte, die gezählt werden. Ich war früher, wie Sie sagten, Präsident des Verfassungsschutzes, war dazu auch Stabschef Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium. Ich kann mich noch erinnern, dass die Statistik um das Jahr 2001 von der Innenministerkonferenz eingeführt worden war und es sollten Fälle gezählt werden. Das heißt also, immer wenn etwas passierte, wurde quasi ein Strich gemacht. Und Fall heißt nicht, hinter diesem Fall steht eine Straftat, sondern es können auch viele einzelne sein, wie zum Beispiel ein Terroranschlag. Wenn 10 Leute getötet sind und 100 verletzt sind, dann ist das ein Strich, ist es ein Fall. Und genauso ist es ein Fall, wenn ein Politiker von einem Bürger geohrfeigt wurde und der Bürger das aus einer politischen Motivation getan hat, ist es auch ein Fall. Das heißt also, im Ergebnis ist diese Statistik aus meiner Sicht wenig aussagekräftig. Die Politik wollte unbedingt diese Statistik, die Behörden haben es dann gemacht. Wie ich sagte, es ist eine Fallstatistik. Die Fallstatistik kann relativ leicht geändert werden, indem die Zahlen anders gezählt werden. Denken Sie daran, dass ein Hakenkreuz, das geschmiert wird, eine Straftat ist. 10 Hakenkreuze, die geschmiert werden, sind 10 Straftaten und hier auch 10 Fälle. Also 10-mal wird dann quasi ein Strich gemacht und gezählt. Und vom Ergebnis muss man sagen, ist es letztendlich eine Statistik, die relativ wenig über die Realität wiedergibt und die letztendlich politisch auch genutzt werden kann und soll.
Nochmal zum Verständnis, wenn wir jetzt einen Terroranschlag haben mit 110 Opfern, wird es als ein Fall gezählt, wenn da ein politischer Hintergrund gewesen ist. Wenn jetzt aber irgendwo in Regensburg 50 Laternen stehen und gestern war da noch keine Hakenkreuzaufkleber dran gepappt, aber jetzt am nächsten Tag sind 50 Hakenkreuzaufkleber an 50 Laternen, dann sind das 50 Fälle?
In der Tat, das sind dann 50 Fälle. Wenn 50 Aufkleber mit Hakenkreuzen aufgeklebt werden, kann dies jedenfalls als 50 Fälle gewertet werden. Also wenn es ein zeitlicher Abstand ist und örtlicher Abstand ist, sind das 50 Fälle und sie werden als politisch motivierte Kriminalität rechts gewertet. Wenn es einen islamistischen Terroranschlag gibt, beispielsweise den wir 2016 hatten auf den Berliner Breitscheidplatz, dann ist es ein Fall, ein Terroranschlag, auch wenn dann 18 oder 20 Menschen ums Leben kamen und viele Menschen schwer verletzt wurden.
Wie steht es um Hakenkreuze, die auf Plakate der AfD gemalt werden?
Es ist nun so, dass das Hakenkreuz ein verbotenes Zeichen der NSDAP ist und damit per se als rechtsextremes Symbol gilt. Das heißt, wenn ein Hakenkreuz auf irgendeinem Untergrund aufgebracht wird, ist es per se grundsätzlich einmal eine Straftat, die dem Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität rechts zugeordnet wird. Es sei denn, man ermittelt den Täter und dieser Täter hat aus einer anderen Motivation heraus gehandelt. Ein Linksextremist, der es als Provokationsstraftat zum Beispiel macht. Wenn das Hakenkreuz auf einem Untergrund aufgebracht wird, das von der AfD ist, ist es demnach auch eine Straftat, politisch motivierte Kriminalität rechts. Es sei denn, man kann den Täter ermitteln und weiß, was diese Motivation ist.
Jetzt sprechen wir von 42.000 Fällen, die dem politisch rechten Spektrum zugeordnet werden, haben jetzt aber schon Beispiele dafür, wo es Zweifel daran gibt. Wie sehen Sie diese Zahl von 42.000 Fällen?
In der polizeilichen Kriminalstatistik PMK wird unterschieden also zwischen den Phänomenbereichen links, rechts, ausländische Ideologie, religiöse Ideologie, das heißt Islamismus und Sonstiges. Und darunter wird noch unterschieden Straftaten oder Gewaltfälle und Nicht-Gewaltfälle. Und bei der politisch motivierten Kriminalität rechts haben wir es überwiegend mit sogenannten Propagandadelikten zu tun. Das heißt also Delikte wie das Zeigen verbotener Zeichen und Symbole, Hakenkreuz und dergleichen. Bei der politisch motivierten Kriminalität rechts haben wir einen deutlichen, ich sage mal, Unterschied im Verfolgungsansatz, weil bei links gibt es derartige Propagandadelikte so gut wie gar nicht. Also Hammer und Sichel sind nicht verboten und das Zeigen von Stalin-Plakaten und so weiter ist auch nicht verboten. Also Propagandadelikte können da weniger oder fast gar nicht verwirklicht werden, sodass die politisch motivierte Kriminalität rechts im Bereich der Nicht-Gewaltfälle überwiegend belastet ist durch Propagandadelikte, die eigentlich nur im Bereich rechts verwirklicht werden können. Und man muss sagen, wir haben auch die Meldestellen, die überwiegend von linken oder linksorientierten NGOs betrieben werden, die ganz besonders darauf achten, dass Fälle im Bereich Propagandadelikte oder Volksverhetzung oder Meinungsdelikte gemeldet werden.
Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht bösartig, wenn ich das so sage, aber eine Meldestelle, die keinen Fall findet, die braucht ja kein Mensch. Also haben ja die Meldestellen ein existenzielles Bedürfnis, auch Fälle zu finden. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Statistik gar nicht mehr vergleichbar ist, sobald es eine neue Meldestelle gibt?
Das ist mit Sicherheit so. Also die Meldestellen haben ja den Auftrag, das Dunkelfeld an Straftaten, also die nicht bekannten Straftaten, aufzuklären. Also aus dem Dunkelfeld ein Hellfeld zu machen. Und je mehr Meldestellen es gibt und je mehr Mitarbeiter auch in NGOs von staatlicher Seite bezahlt werden, derartige Delikte zu identifizieren und die Täter auch namhaft zu machen, desto mehr Fälle gibt es auch.
Diese Statistik von 2026, beziehungsweise die jetzt in 2026 veröffentlicht wurde, ist also gar nicht vergleichbar mit 2016 oder 2006. Das ist jetzt schon mal eine Feststellung, die ich mich jetzt traue zu machen, nach dem, was Sie dargestellt haben. Jetzt haben wir noch weitere Probleme, dass Meldestellen auch eine Motivation haben, immer mehr Fälle zu finden. Und wir sind gerade in so einem politischen Kampf. Da ist ja sogar denkbar, dass absichtlich Statistiken beeinflusst werden, um die Gegenseite schlecht dastehen zu lassen. Also wie sollen wir denn mit so einer Statistik überhaupt umgehen?
Also wie ich sagte, die Propagandadelikte im Bereich BMK rechts, aber auch Delikte wie Volksverhetzung, sind überwiegend. Wir haben im vergangenen Jahr 42.500 Fälle PMK rechts gehabt, gegenüber 13.500 PMK links. Und man muss es im Wesentlichen darauf zurückführen, dass das Dunkelfeld auch durch diese Meldestellen und durch diese NGOs, die im Internet auf der Suche sind nach einschlägigen Straftaten, dass diese Fälle in den letzten Jahren dadurch stark gestiegen sind. Wobei, ich muss auch sagen, die Zahlen im Bereich PMK rechts haben im letzten Berichtsjahr gegenüber dem vorletzten ein wenig abgenommen, nämlich um 0,6%, aber gleichwohl, Sie sehen es ja, sie sind wesentlich höher als im Bereich links, also 42.500 zu 13.500. Das ist natürlich zum einen der Tatsache geschuldet, dass im Bereich PMK links es nicht die Propagandadelikte gibt wie im Bereich PMK rechts und natürlich auch der Tatsache, dass es NGOs und Meldestellen gibt und Aktivisten gibt, die eben auf der Suche nach derartigen Straftaten sind.
Zu Beginn unseres Gespräches haben Sie auf die Gründung dieser Statistik verwiesen. Das war 2001 und es war politisch gewünscht. Besteht die Gefahr, dass die Statistik heutzutage auch politisch gefärbt wird und zu politischen Zielen eingesetzt wird?
Schaut man sich das Ergebnis dieser Presseerklärung an, der Pressekonferenzen und auch der Verlautbarung von den Landesinnenministern, ist es klar, dass diese Statistik eine politische Statistik ist und für politische Zwecke auch genutzt wird. Und so hatte ich auch verstanden, als sie 2001 dann beschlossen worden war, dass dies auch nicht nur ein polizeiliches, sondern eher ein politisches Instrument ist. Und insoweit sehe ich auch den Missbrauch dieser Statistik. Ich sagte ja eingangs schon, es ist eine Fallstatistik. Es werden Fälle gezählt, es werden nicht die Opfer und auch nicht die einzelnen verwirklichten Straftaten gezählt, sondern Fälle. Also insgesamt ist das aus meiner Sicht eine fachlich unbrauchbare Statistik und das weiß eigentlich auch jeder Mann, der im Bundeskriminalamt oder auch in den Landesbehörden sich damit beschäftigt, aber es ist eben politisch gewollt und es kann politisch auch genutzt werden.
Zu Beginn unserer Sendung haben wir die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel gehört. Sie sprach von gefährlicher Gewalt gegen sie und ihre Partei. Andererseits wird der AfD Polarisierung und Vergiftung der Debatte vorgeworfen. Was ist Ihre Einschätzung?
Ja, inzwischen ist es auch im Mainstream angekommen, dass die AfD-Politiker überwiegend Ziel von Übergriffen sind, Sachbeschädigungen, aber auch körperlichen Übergriffen, wesentlich mehr als bei anderen Parteien. Das heißt, die AfD ist insoweit Opfer und sie ist nicht Täter. Aber in der politischen Diskussion der Mainstream-Parteien und der Medien wird immer noch die AfD als die Täterpartei dargestellt. Und ich habe hier den Eindruck, das ist eine klassische linke Täter-Opfer-Umkehr. Aus dem Opfer wird der Täter gemacht und aus dem Täter wird ein Opfer. Und das kann man, denke ich, jetzt auch durch die Zahlen belegen, weil eben nachweisbar ist, dass die Angehörigen und Unterstützer anderer Parteien in selteneren Fällen Opfer von Übergriffen sind.
Die bundesweite Statistik zu politisch motivierter Kriminalität wurde in dieser Woche veröffentlicht. Über die Aussagekraft sprachen wir mit Hans-Georg Maaßen. Vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Gollmer.
Es ist soweit. Der Ball rollt und die großen Fußballfestspiele haben begonnen. Die Schweiz startet morgen mit ihrem ersten WM-Spiel und trifft auf Katar. Österreich ist erst am kommenden Mittwoch dran und wird sich dann mit Jordanien messen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt am Sonntag gegen Curaçao. Ob zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen dann wieder schwarz-rot-goldene Fahnen zu sehen sein werden? Oder schwenken die Deutschen vorsichtshalber doch lieber die blau-gelbe Flagge von Curaçao? Die neue Patriotismusdebatte kommentiert Silke Hasselmann.
in Deutschland bloß keine ungetrübte Vorfreude aufkommen lassen, gar so etwas wie Nationalstolz, müssen Sie sich bei dem deutsch-französischen Fernsehkultursender Arte gedacht haben. Jedenfalls haben Sie unmittelbar vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eine Dokumentation unter dem Titel ausgestrahlt »Flagge auf der Brust, Fashion oder Patriotismus?« Als würde es nicht reichen, schon mit dem Filmtitel einen blödsinnigen Gegensatz zu konstruieren, deuten Autor und Sender kurzerhand das Sommermärchen der 2006er WM in Deutschland nachträglich zu einem klirrend kalten Albtraum um. Regisseur Juri Sternburg, der in seinem Film eine kommentierende Hauptrolle spielt, zeigt unter anderem Bilder von den damaligen Public-Viewing-Fanmeilen in Berlin und anderen Städten, besucht bei bestem Sommerwetter von heiteren Fans aus aller Welt, geprägt aber vor allem von einem Meer an deutschen Fahnen, zu sehen auch jede Menge Hüte, Schals, Trikots und Streifen auf den Wangen von glücklichen Kindern, Männern und Frauen in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold. Was das gewesen ist? Für den Arte-Reporter Partypatriotismus, was fast noch harmlos klingt. Aber der Mann arbeitet sich an dem deutschen Patriotismus ab, der sich 2006 zum ersten Mal seit Kriegsende 45 gezeigt hat, weil er sich ohne Verdacht auf Geschichtsvergessenheit und Wiederbelebungsversuche der nationalsozialistischen Ausprägung zeigen durfte. Wer vor 20 Jahren in Deutschland gelebt hat und alt genug gewesen ist, um die Stimmung mitzubekommen, der kann sich nicht ernsthaft anders daran erinnern. Und zwar völlig egal, ob damals Fußballfan gewesen und am Turnierverlauf interessiert oder nicht. Die Welt war tatsächlich in einem freundlichen und im besten Sinne selbstbewussten Deutschland zu Gast, dessen Bevölkerung selbstverständlich frühere Gräueltaten der Vorfahren nicht vergessen, sich aber auch nicht mehr psychotisch zu Land und seinen Symbolen verhalten wollte, die immerhin auf eine zutiefst demokratische Freiheitsbewegung zurückgehen. Doch der Arte-Kollege weiß mehr. Natürlich verbindet Fußball auch, hören wir ihn in seinem Machwerk sagen, aber genauso gab es pogromähnliche Zustände in ländlichen Gebieten. Nachdem Deutschland gegen Italien rausgeflogen ist, wurden Pizzerien angegriffen, wurden Menschen durch die Straße gejagt. Gut, auch auf Nachfrage etwa des Nachrichtenportals News kann Arte keinerlei Belege für diese ungeheuerliche Behauptung vorlegen. Das erinnert uns doch irgendwie an die berühmt-berüchtigte Hetzjagdbehauptung von Bundeskanzlerin Merkel, die ihrer Meinung nach 2018 in Chemnitz auf Ausländer stattgefunden haben soll, was der damalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen allerdings zunächst mangels Beweisen intern dann auch öffentlich bestritten hatte. Doch an dieser journalistischen Unredlichkeit stört sich Arte ebenso wenig wie an Juri Sternburgs steiler These, der damalige Partypatriotismus und ein positives Nationalgefühl hätten zu Pegida und zur AfD geführt. Auch das ein Zitat. Wobei, vielleicht hatte die 2006 regierende Bundeskanzlerin Merkel von der CDU damals schon ähnliche Gedanken und deshalb beschlossen, fortan möglichst wenig mit Nationalstolz in Verbindung gebracht zu werden. Warum sonst sollte sie am Abend der wiedergewonnenen Bundestagswahl 2013 dem feiernden, fähnchenschwenkenden Parteifreund auf offener CDU-Bühne und vor laufenden Kameras genau diese Deutschlandfahne entrissen und sie mit angewidertem Gesicht weggeworfen haben? 2013, Gründung der Partei Alternative für Deutschland. Klingelt da was? Ansonsten, wo ist Bärbel Baas, wenn sie sich wirklich mal nützlich machen könnte? Etwa als Stil- und Farbberaterin der deutschen Fußball-WM-Delegation. Denn als die in Frankfurt-Main in die Lufthansa-Sondermaschine stieg und diese in North Carolina, USA wieder verließ, hätte auch der Spitzensozialdemokratin auffallen können, dass das Ganze irgendwie, nun ja, einheitsgrau, fast hätte ich gesagt, einheitsbraun wirkt. Denn egal in welcher Form und Größe, kein Schwarz-Rot-Gold nirgendwo, keine Deutschlandfahne, kein Deutschlandfähnchen, auch keine sonstige Spur von Nationalfarben an Gangway, Transportmittel, Reiseteilnehmern. Alles angestrichen oder angezogen in blau-beige-grau. Schade, dieses modische Understatement auf großer Mission während sich zum Beispiel die norwegische Nationalmannschaft als Wikinger inszenierte, die türkische Delegation in großen Reisebussen in rot-weißer Nationalfarbe zu ihrem Flughafen fuhr und auch andere Teilnehmerländer ihre Teams mit sichtbaren Zeichen von Nationalstolz auf die Reise in die USA, nach Mexiko oder Kanada entsandt haben. Immerhin auf dem Rasen wird sich die deutsche Elf in ihrer Zusammensetzung längst bunt und vielfältig anders präsentieren. Zu dieser Weltmeisterschaft findet Schwarz-Rot-Gold vergleichsweise viel Raum auf den Spielertrikots. Wobei, leider konnte sich Adidas mit einem ästhetisch recht hässlichen, breit gezackten Designentwurf beim Deutschen Fußballbund durchsetzen. Für viele Fans vermutlich kein annähernd so großes Problem wie die horrenden Preise für die Leibchen. Verbuchen wir diese Anmutung also einfach unter Rache des deutschen Herstellers dafür, dass sich der DFB künftig von einem US-amerikanischen Unternehmen ausrüsten lässt. Und gönnen wir ansonsten jedem, der es mag, seinen Stolz auf die deutsche Fußballnationalmannschaft zu zeigen, mögen die Nagelsmann-Kicker Gründe dafür liefern.
Das war unser Kommentar des Tages von Silke Hasselmann. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen im Voraus schon mal ein schönes Wochenende, ganz egal ob mit Fußball oder mit Politik, Hauptsache mit schönem Sommerwetter. Für gute Laune können Sie heute auch Kontrafunk hören und unsere Sendung Mann und Frau einschalten. Kerstin Kramer und Julian Adrat widmen sich heute den Berliner Verkehrsbetrieben. Die haben zwar kein Familienticket, dafür aber ein Queer-Ticket und meinen, dass ein Hinweis auf nur zwei Geschlechter rechtswidrig sei. Außerdem blicken die beiden auf einen neuen Trend: Hot Boys Cry. Männer treffen sich zum gemeinsamen Weinen. Mann und Frau hören Sie heute um 8, 14 und 21 Uhr im Kontrafunk.